Wir leben nicht nur in einer Zeit, in der sich viele Krisen aneinanderreihen, sondern in der Zeit einer grundlegenden Kulturkrise. Nicht nur die globale Ordnung gestaltet sich radikal um, sondern auch die seelische und kulturelle Ordnung wird sich grundsätzlich wandeln. Wir stehen vor einem Sprung ins Ungewisse. Zitat Ende. Das schreibt der Diplompsychologe und Gründer des Rheingold-Instituts in Köln, Stefan Grünewald, in seinem neuen Buch Wir Krisenakrobaten, Psychogramm einer verunsicherten Gesellschaft. Guten Tag, Stefan Grünewald.
Guten Tag, Herr Schröer.
Die seelische und kulturelle Ordnung wird sich grundsätzlich wandeln, schreiben Sie. Was ist denn unter seelischer und kultureller Ordnung zu verstehen und wie wird sie sich wandeln?
Die Krisen sind erstmal schwer bewältigbar. Also man hat das Gefühl, das sind so ewige Wiedergänge, ob das jetzt der Ukraine-Krieg, der nicht zu Ende geht, die Migrationswellen, die immer wieder aufkommen, die Corona-Infektionszahlen, die steigen und auch der Klimawandel so als Damoklesschwert im Hintergrund. Diese Krisen haben für die Menschen eine Art Zombie-Qualität. Das heißt, man hat das Gefühl, man wird da nicht mit fertig. Und viele Menschen reagieren mit Rückzug in ihr privates Schneckenhaus. Sie spannen einen Verdrängungsvorhang vor diese bedrohliche Außenwelt. Und sie richten sich in eine Art Nachspielzeit ein. Das heißt, sie glauben nicht, dass die Zeitenwende kommt, sondern sie hoffen, dass sie die vertrauten Verhältnisse noch mal ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr aufrechterhalten können. Also die Menschen spielen eher auf Halten. Sie versuchen sich mit Erfolg im Moment noch selbst zu stabilisieren. Aber sie ahnen, die Welt, so wie wir sie kennen, wird nicht mehr die alte sein. Wir kommen in einen grundsätzlichen Epochenwandel, in einen großen Übergang. Aber wir haben doch überhaupt keine Vorstellung, was uns da erwartet. Darum spreche ich von einem Sprung ins Ungewisse, vor dem wir im Moment noch zurückschrecken. Aber das Gefühl ist da, da bricht was weg, was uns lange Zeit Stabilität gegeben hat, was uns vertraut ist. Aber die hoffnungsfrohe Botschaft in meinem Buch ist, wenn wir daran glauben, wir haben in den Krisen bewiesen, dass wir uns selbst stabilisieren können, wenn wir an uns, an unsere immanenten Kräfte glauben und wenn wir auf die Kraft der Verbundenheit vertrauen, dann gelingt auch der Sprung ins Ungewisse. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wohin das führt. Das ist so ein bisschen wie bei Kolumbus, der wollte nach Indien und hat ein neues Land entdeckt. Wir wissen jetzt nicht, wohin die Reise uns treibt, aber wenn wir gemeinsam, gemeinschaftlich verbunden bleiben, wenn wir nicht nur jammern und uns zurückziehen, sondern daran glauben, dass wir die Kräfte haben, mit den Krisen fertig zu werden, dann wird das ein gutes Ende nehmen.
Aber hat es das nicht immer auch schon gegeben, wenn ich in die 80er Jahre blicke? Da gab es auch eine Pandemie, AIDS kam da groß auf und erschreckte alle. Da gab es Tschernobyl. Wir dachten, jetzt fliegt uns ein Atomkraft nach dem anderen um die Ohren. Da gab es das Waldsterben, also auch eine Klimakatastrophe. Da gab es das Wettrüsten, später dann den Krieg in Jugoslawien, auch ein Krieg in Europa. Das hat es doch alles schon gegeben und irgendwie ist es doch weitergegangen.
Also es wird auch weitergehen, aber ich glaube, die Krisen, die Sie jetzt beschrieben haben, hatten eine andere Qualität. Da war noch der Glaube, wir kommen mit den Krisen klar, wir kriegen die irgendwann bewältigt. Und das Wettrüsten war ja irgendwann befriedet. Dann hatten wir scheinbar eine friedliche Koalition mit dem Ostblock. Diese Zuversicht, dass wir mit den Krisen klarkommen, war größer in der Vergangenheit. Jetzt erleben wir in unseren tiefen Interviews, und das beschreibe ich auch im Buch, eher so eine Haltung, Zuversicht finden wir höchstens noch in dem privaten Rahmen. Da sind die Menschen sehr, sehr zuversichtlich. Da sagen 87%, sie blicken optimistisch in die Zukunft. Aber mit Blick auf die Gesellschaft ist die Zuversicht auf einem Tiefpunkt. Da sind nur noch 23% zuversichtlich.
Sie greifen in Ihrem Buch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen auch auf. So erläutern Sie das Phänomen Donald Trump, der viele von uns ja unheimlich ratlos macht. Wie kann ein alter weißer Mann, der fortwährend Lügen, Dummheiten und Hassbotschaften von sich gibt, zum US-amerikanischen Präsidenten gewählt werden? Das macht uns doch ratlos. Wie kann das sein?
Es macht uns ratlos, weil wir mit unserer Vernunftbrille auf das gucken, was in Amerika passiert. Das hat aber mit Vernunft, mit Aufklärung, mit Diskursgerechtigkeit, mit der Wertschätzung von Tatsachen und Fakten nichts zu tun. Wir erleben im Moment in Amerika eine Rückkehr in eine totemistische Stammeskultur. Das heißt, Donald Trump wird wie ein Totemtier erlebt. Ne? Er ist der Elefant, der verspricht, Amerika wieder groß zu machen. Und seine Anhänger haben das Gefühl, wir sind verwandt, wir sind wie er, wir haben alle eine Elefantenseele. Und in dem Maße, wo er trampelt und trompetet und Tatsachen torpediert, wirkt er nicht unglaubwürdig, sondern das bekräftigt so dieses Bild. Er ist sozusagen der große Führer, der große Elefant, dem wir folgen. Also es kommt vielmehr auf eine sinnbildliche Inszenierung an. Und da gebärdet er sich auch als Elefant im Porzellankasten als auf Tatsachen. Und desto mehr er trompetet, desto wahrhaftiger, desto authentischer wird er wahrgenommen.
Also benehmen wir uns eher wie eine Affenhorde als wie vernünftige Menschen. Also wir denken doch immer, ja, die Vernunft muss doch siegen.
Die Vernunft hat auch lange Zeit gesiegt. Angesichts dieser Krisen gibt es im Moment diffuse Erlösungshoffnungen. Wir greifen zurück auf ein Rezept der Bronzezeit, wo wir uns in Stämmen organisiert haben, wenn man so die Bilder vor Augen führt beim Sturm auf dem Kapitol, wie die Menschen da aussahen. Die waren verkleidet wie Stammeskrieger. Das ist etwas, wo man eine Verbundenheit versucht zu erzielen, was aber auch eine magische Kraftentfaltung verspricht. Dieses Unvernünftige kennen wir aus unserer eigenen Entwicklung. Wer Kinder hat, weiß, die Kinder gehen in die Kita und in der Kita gibt es die Bärengruppe, da gibt es die Elefantengruppe. Und die Elefantengruppe glaubt, weil sie halt Stoßzähne hat und weil sie laut trompeten kann, ist sie der Bärengruppe überlegen. Also diese totemistischen Strukturen, die haben wir im Kindergarten, die haben wir auch in den Fußballvereinen, wenn die Kölner Geißbocke gegen die Mönchengladbacher Fohlen antreten.
Das ist ja jetzt nicht nur eine Entwicklung in den USA, dass man sich dort wie in der Kita benimmt, sondern das ist ja in vielen anderen Ländern auch der Fall. Also Autokraten und radikale Parteien gewinnen massiv an Macht. Wenn wir uns jetzt alle wieder zurückentwickeln wie Kita-Gruppen, ist denn diese Entwicklung überhaupt noch zu stoppen?
Die Entwicklung ist zu stoppen. Ich diagnostiziere in meinem Buch eine gestaute Bewegungsenergie. Also wenn es gelingt, diese Energie, die wir haben, auch die positive Energie, die produktive Energie zu kanalisieren, dann müssen wir nicht wüten, dann müssen wir nicht alte Muster reaktivieren. Wir haben das in Deutschland zum letzten Mal erlebt während der Energiekrise vor 3 Jahren, als auf einmal die Drohkulisse am Horizont stand, wenn wir nicht Energie sparen, dann werden wir einen kalten Winter oder vielleicht einen Blackout erleben. Dann ist was Wunderbares passiert. Alle sind dem sinnvollen Ziel gefolgt, wir müssen sparen, wir werden jetzt kollektiv zu Spartanern. Jeder Einzelne hatte das Gefühl, er hat die Selbstwirksamkeit, den starken Arm, um am Thermostat oder an der Armatur zu drehen. Und die Menschen hatten das Gefühl, das mache ich nicht alleine, der Nachbar spart auch Energie, die Industrie fährt ihre Produktion herunter und der Umweltminister Habeck kümmert sich um die LNG-Terminals. Das heißt, wir sind in der Lage, mit Krisen fertig zu werden. Wir brauchen aber da die Bereitschaft, sinnvollen Zielen zu folgen. Wir brauchen das Gefühl, selbstwirksam zu sein und wir brauchen dieses Gerechtigkeitsgefühl. Da machen alle mit. Von daher plädiere ich in meinem Buch am Ende auch anhand des Märchens von den Bremer Stadtmusikanten für Verbundenheit. Weil wenn es uns gelingt, gemeinsam etwas Besseres als den Tod zu finden, wie im Märchen, dann können wir uns aus misslichen Ausgangslagen befreien und in eine bessere Zukunft steuern.
Auf die Verbundenheit kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Sie sprechen in Ihrem Buch von Metamorphosen, also von einer tiefliegenden und bahnbrechenden Umgestaltung, die mit der Zeit auch wirklich alle Bereiche umfasst, auch den Bereich der Religion. Was heißt das denn für die großen etablierten Glaubensgemeinschaften wie die katholische Kirche?
Das ist gleichzeitig ein Problem, aber auch als eine Chance. Was ich in Amerika erlebe, das hat ja pseudoreligiöse Züge. Es bilden sich sozusagen Ersatzreligionsgemeinschaften, Stammesbündnisse mit eigenen Glaubensbekenntnissen, mit eigenen Erlösungs- und Heilserwartungen. Es gibt eine große, brachliegende Sehnsucht nach Verbundenheit, weil wir sozusagen in einer Krise der Verbundenheit sind. 89% der Menschen sagen, wir sind mittlerweile eine zweite Gesellschaft, die Radikalität, die Spannung im Miteinander wächst. Das ist aber auch eine große Chance für die Kirchen, wieder Verbundenheit, gemeinsame Aktivitäten zu zelebrieren. Da muss sich aber an der rituellen Erstarrung was ändern. Das müssen Formen sein, wo die Menschen das Gefühl haben, beteiligt zu sein. Ich war gestern bei einem Kongress der Zeit. Die haben ein Format entwickelt, True Crime. Da kommen 10.000 Leute in einem Stadion zusammen und hören sich Verbrechensgeschichten ein. Vielleicht gibt es auch ein Format wie True Christ, wo man sich gemeinsam in einer großen, verbundenen Menschheit Geschichten anguckt, wie etwas gelingen kann, wie wir weiterkommen, wie wir dem Verbrechen Paroli bieten. Diese brachliegende Sehnsucht wird im Moment zu wenig kanalisiert.
Also es gibt ja vor Weihnachten zum Beispiel auch das Rudelsingen in Stadien. Da werden Weihnachtslieder, Adventslieder zusammengesungen. Das zeigt ja, dass die Leute dieses Gemeinschaftsgefühl, diese Verbundenheit sehr schätzen. Und gibt es die überhaupt noch eine Gottessehnsucht? Religionssoziologen sprechen ja eher von einer religiösen Indifferenz, sodass den Menschen eigentlich Gott ganz egal ist?
Ganz egal nicht, aber sie schaffen sich sozusagen eine Fülle von Ersatzgöttern oder Formen, wo man versucht, selber auf den Pfad der Tugend oder des Heils zu kommen. Wir erleben das im Punkto Ernährung, wo man die Ernährung in teuflische und heilige Stoffe und wenn man dann vegan oder vegetarisch unterwegs ist und nur noch Bioprodukte, dann sieht man sich auf einem Heilsweg. Yoga, Kontemplation, buddhistische Formen. Diese spirituelle Sehnsucht wird dummerweise von anderen Playern bedient und wenig von den großen Kirchen.
Sie beschreiben das sehr schön in Ihrem Buch, wie die Menschen das tatsächlich überhöhen, die Mahlzeiten, das Essen. In Ihrem Buch schreiben Sie auch über künstliche Intelligenz, inwiefern KI unser Leben beeinflusst und verändert. Sie unterscheiden zwischen seelischer und künstlicher Intelligenz. Was ist denn da der Unterschied?
Also künstliche Intelligenz fußt ja auf unendlich vielen Rechenoperationen. Und die künstliche Intelligenz wird eine verblüffende Effizienzsteigerung in unser Leben bringen. Und manche glauben sogar, die künstliche Intelligenz ist vernünftiger als der Mensch und wird Entscheidungen in die Welt bringen, die uns von vielen Problemen befreien. Also das ist auch eine Erlösungshoffnung. Wir vertrauen der KI und die räumt dann mit der Technologie die Probleme ab. Ich betone aber, es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen der künstlichen und der seelischen Intelligenz. Unsere seelische Intelligenz gründet sich in unserer Schicksalsgeworfenheit, in unserer Körperlichkeit, in unserer Vergänglichkeit, in unseren inneren Widersprüchen. Mit anderen Worten, die seelische Intelligenz, die hat keinen Sodbrennen, die hat keinen Liebeskummer, keine Albträume. Aber gerade diese Widersprüchlichkeit, diese Schicksalsgeworfenheit, diese Sehnsucht, uns mit uns selber und den anderen zu versöhnen, die führt zu künstlerischen Produktionen, die führt zu berührenden Momenten, die ist der Kitt im sozialen Miteinander. Und das kann uns die KI nicht abnehmen.
Verbundenheit, das sagten Sie bereits, ist ein ganz zentraler Begriff in Ihrem Buch. Und dann lassen Sie einen großen Theologen und Christen zu Wort kommen. Sie zitieren das wohl bekannteste Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, von guten Mächten treu und still umgeben. Warum zitieren Sie dieses geistliche Gedicht als Hoffnungszeichen?
Weil die Sehnsucht nach Verbundenheit, die gründet sich in einem Gefühl der Aufgehobenheit. Und dieses Gefühl der Aufgehobenheit hat verschiedene Ebenen. Aufgehobenheit bedeutet erstmal eine Geborgenheit, eine Urgeborgenheit. Und die beschreibt Bonhoeffer in seinen berührenden Zeilen. Aufgehobenheit heißt aber auch, wir sind gesteigert, wir sind erhoben, wir wachsen über uns hinaus, wenn wir uns mit anderen zusammentun. Das ist auch die Botschaft von den Bremer Stadtmusikanten. Man sieht in den Abbildungen immer, wie ganz unterschiedliche Tiere aufeinander bauen und eine wirkmächtige Figuration bilden. Weil der Hund steht auf dem Esel, die Katze auf dem Hund und der Hahn thront auf dem Ganzen. Gemeinsam sind wir stärker. Das Ganze ist mehr als die Summe ihrer Teile oder Mitglieder. das ist auch ein Plädoyer, wir müssen wieder gemeinschaftsfähig werden. Und das fängt eigentlich in unseren Gesprächen an. Es macht keinen Sinn, ständig andere, die anstrengend sind, die eine andere Meinung hat, auszusortieren. Wir brauchen eine viel offenere Gesprächskultur, damit wir wieder als Gesellschaft zusammenwachsen.
Aber dieses Zusammensein, dieses sich zusammentun kann ja im Guten, aber auch im Nicht-Guten stattfinden. Es gibt ja auch Gruppen, die sich zusammentun, um Kriege zu führen.
Die Frage ist, wie kommt es dazu? Meistens führen die Kriege, die sich ausgeschlossen fühlen, die gekränkt sind, die das Gefühl haben, nicht mitmachen zu dürfen. Wir erleben das, wenn wir mit AfD-Anhängern Tiefeninterviews machen. Oft sind das Menschen, die mit der AfD lange Zeit gefremdelt haben, dann im Bekanntenkreis eine konservative Position bezogen haben und dann die Erfahrung gemacht haben, sie werden nicht mehr eingeladen, sie werden gecancelt, sie sind außen vor. Und dann suchen die sich eine neue Heimat und radikalisieren sich stillschweigend, folgen den Parolen der AfD, um diese neue Heimat nicht zu verlieren. Wofür ich plädiere, ist eine respektvolle Gesprächskultur. Wir können hart in unserer Meinung sein, sollen aber immer wieder den Andersdenkenden als Mensch respektieren und mit ihm ins Gespräch kommen. Weil das ebnet Toleranz und das verhindert im letzter Konsequenz auch kriegerische Auseinandersetzungen.
Also keinen ausschließen. Wir kennen das eigentlich im Grunde von den Großfamilien früher, ne? Da gab es ja immer irgendeinen Onkel Rüdiger, irgendjemand anderen, den wir auch nie ausgeschlossen haben, obwohl er auch durchaus abstruse Ansichten vertreten hat. Also immer die Leute mit einbeziehen und immer auch den Dialog zu suchen.
Rüdiger klingt ja nach der Steigerung von Rüde. Es kann auch mal hart im Ton sein. Wichtig ist, dass man sich am Ende wieder versöhnt oder dass man zumindest zeigt, es gibt eine Bande, die uns verbindet, die unkündbar ist. Darum ist es auch bei den Familienfesten wichtig, dass man am Ende zusammen ein Bier trinkt oder zusammen isst. Kommunion hat diese zusammenführende Kraft.
Vielen Dank. Ich zitiere zum Abschluss noch einmal aus dem neuen Buch von Stefan Grünewald, Wir Krisenakrobaten. Wichtig für dieses Zitat ist es zu wissen, dass auf dem Cover des Buches drei Akrobaten am Trapez zu sehen sind, die sich gegenseitig auffangen. Und täten sie das nicht, würden sie gnadenlos abstürzen. Also nun das Zitat. Wir können den Sprung ins Ungewisse wagen und uns von den alten Mustern und Formen unseres bisherigen Lebens lösen, wenn wir wie die Akrobaten auf dem Buchcover darauf vertrauen, dass wir auch im Loslassen und im Sprung verbunden bleiben. Zitat Ende. Das Buch Wir Krisenakrobaten ist eine wichtige, hellsichtige und sehr aktuelle Zustandsbeschreibung unserer Gesellschaft und es bietet auch Vorschläge zu einem menschlicheren Miteinander an, über die es sich nachzudenken lohnt. Wir Krisenakrobaten von Stefan Grünewald ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Das Buch hat 240 Seiten, es kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken, Herr Schröder.